Okay. Der war der erste, wo hier war. Und dann sind auch, dann sind schon bald mir gekommen im Prinzip. Das waren mir so ziemlich die ersten, die am See waren mit dem LKW. Ja, ich bin vollwertig reisen. Wie Neckermann reisen, das Gleiche. Ja. Wir machen keine Pauschalreisen, wir machen halt Reisen im Expeditionsstil. Das war unser Ding immer. Ja. Komplett unabhängig, nicht abhängig von Restaurants, nicht abhängig von Benzin, Treibstoff. Wir wollen in die Wüste und nach 12 Tagen kommen wir wieder aus der Wüste raus. Und so lange muss das Zeug reichen. Ne?
Dann, wie heißt das jetzt? Badisches?
Badisches Allradtreffen. Das ist jetzt schon groß geworden, das ist schon bekannt. Genau, in Reichertshausen. Ja.
Und was heißt groß geworden?
Also, da kommen dann 200 große LKWs und 100 Land Rover oder so im PKW-Bereich. So 300 Autos sind wir mittlerweile. Und haben wir dann man braucht auch Fläche entsprechend. Da muss was laufen an so einem Fest. Ne?
Und dann, also es geht normalerweise dann am Donnerstag, Freitag los?
Ja, und dann Sonntagmorgens nach dem Frühschoppen wieder heim. Und dann wird gefeiert. Ne? Ja, klar. Da wird richtig, richtig klasse Band. Und Leute über 80 gehen aus dem Sattel raus und spielen noch mit der Luftgitarre rum. Das ist eine richtige lockere Veranstaltung. Also, dass es so geworden ist, da bin ich echt stolz drauf. Ne? Nicht unbedingt, ja, jetzt sind es 10 Autos das Mal, mit LKWs zusammen. Weil LKW, die sind gleichwertig wie die Autos. Die Autofahrer denken immer, die haben Vorteile, ne, die im Sand oder so, wenn man einen gescheiten LKW hat. Na, da ist das Auto keine Vorteile. Wir fahren eine ganz andere Linie. Die Autos fahren dort zack, zack, und wir fahren meistens dann gerade durch irgendwie ins Loch rein und wieder aus dem Loch raus. Aber die dabei waren, die wissen das dann schon.
Moin, grüß Gott. Grüezi und hallo, liebe Sahara-Fans, Offroad-Reisende und Expeditionsmobil-Fans. Ich begrüße euch zur 65. Folge eures Lieblingspodcasts Landy und Leute. Ich bin's wieder, euer Rainer Schuler, alias die Landrade. Tja, die neue Begrüßung hört sich zwar an wie eine Musiksendung aus den 70ern, aber ich habe es ja in der letzten Folge schon erklärt. Es hat so seinen Grund, dass ich nun mal auch den ganzen Dachraumeistersjahr, also Österreich und Schweiz mit dazu nehmen möchte. Heute habe ich etwas ganz Exklusives für euch, denn diese Folge ist nicht im Studio entstanden, sondern mitten in der tunesischen Sahara. Genauer gesagt, an der Oase mit dem Namen Der verlorene See. Dort habe ich mich mit Freddy Pommer unterhalten, einem echten Wüstenprofi und professionellem Sahara-Guide. Freddy ist seit vielen Jahrzehnten in der Sahara unterwegs und organisiert mit seiner Frau Carmen eigene Expeditionsreisen mit teilweise mehr als 20 Teilnehmern. Mit seinem Expeditions-LKW, bringt er dann alles mit, was man für eine autarke Wüstenreise braucht. Und von der Verpflegung bis zur technischen Unterstützung hat er nun mal alles dann mit dabei. Aktuell begleitet er aber Red Rock Adventures Touren durch Tunesien und nebenbei ist er Ansprechpartner für ein Offroad-Trainingsgelände in Polen. Wie Freddy es schafft, seit Jahrzehnten Menschen sicher und professionell durch die Sahara zu führen, wie und warum ein Badenser Bub mit guter Laune und Originalität der perfekte Wüstenguide geworden ist und wie man mit einem Exmo ein komplettes Rundum-Sorglos-Paket für ca. 20 Teilnehmer auf die Beine stellt, das wird er uns gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch jetzt noch schnell ein kühles, alkoholfreies Bier aus dem Kühlschrank, macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn in Tunesien herrscht offiziell Alkoholverbot, aber die Gastfreundschaft und Abenteuergarantie kennt dort keine Grenzen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 65. Folge direkt aus der Sahara mit Freddy Prommer. So Leute, heute möchte ich gerne auf meiner Sahara-Tour die erste Folge aufnehmen. Und zwar bin ich hier an einer Oase mitten in der Sahara in Tunesien. Diese Oase nennt sich der verlorene See. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr zuhören, wenn wir mit meinem ersten Gast, dem Freddy, sprechen. Aber ich möchte euch erstmal ein bisschen abholen, denn wir sind hier in einem, ja, man kann fast sagen wie so eine Art Krater, also eine ebene Fläche. Und natürlich sind da irgendwo auch mittendrin ein paar Dünen, aber außenrum ein richtig großer, gigantischer Dünenwall, also ein Kreis. Ja. Man kann hier so rundherum schauen und
sieht zwar irgendwie den Horizont, aber natürlich nicht wirklich, sondern es sind wirklich diese Sandberge um uns herum. Das heißt, ein ziemlich klares, kreisförmiges Gelände hier. Und mittendrin eben eine Quelle. Ja. Man hat hier mal vor vielen Jahren versucht, Öl zu bohren und ist dann auf Wasser gestoßen. Ja, diese Quelle gibt es also noch immer. Dementsprechend im Tal dieser Kraterlandschaft, hätte ich mal gesagt, ist dann halt in der Mitte dieses Wasserloch, nicht riesig, also 4-5 Meter Durchmesser, in der Mitte entspringt diese Quelle. Und ich gehe jetzt mal ganz dicht dran, dass man das auch wirklich hört. Das Wasser kommt hier mit sicherlich 35 Grad aus dem Boden, ist richtig warm, richtig heiß, kreisrund, dann fließt es zur Seite raus. Und man kann hier wunderbar mit 10, 12 Leuten in einer Badewanne sitzen. Schön temperiert, habe ich es gerade schon gesagt. Ne? Der kalte Wind pfeift einen um die Ohren, aber es macht richtig Laune, hier drin zu sitzen. Das haben wir dann gestern Abend auch gleich gemacht. Wir sind hier vom einen dieser Kämme runtergekommen, hatten uns wirklich den ganzen Tag durch die Sahara gekämpft mit verschiedensten Bergeaktionen. Da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Es war also wirklich kräftezerrend. Zum Glück ist es von der Temperatur angenehm. Ja? Das heißt, wir sind gestern Morgen aus einem anderen Camp. Das war dann mitten in der Wüste, da gab es keine Oase. Da mussten wir unser eigenes Wasser trinken. Da sind wir dann gestartet bei totalem Nebel, ja, was mich auf jeden Fall sehr geärgert hat, weil unser Dachzelt musste klatschnass eingepackt werden. Aber es hat sich dann als Glücksfall herausgestellt, weil der Sand dann eben diese Feuchtigkeit aufgenommen hat und somit weitaus besser fahrbar ist. Ja. Es hat sich dann zwar im Laufe des Tages erwärmt, auch jetzt ist hier keine Wolke weit und breit, also rundherum diese gelben Sahara-Dünen, gelbbraunen Sahara-Dünen und darüber ein strahlend blauer Himmel und die Mittagssonne brennt hier wirklich erbarmungslos runter. Aber da es doch ein leichter kühler Wind existiert, ist das wirklich hier angenehm. Also man sitzt hier nicht und schwitzt, sondern eher muss man sich ab und zu mal den Hoodie hinten hochklappen, damit einem der kalte Wind nicht den Nacken auskühlt oder die Ohren. Also das ist einfach manchmal ein bisschen unangenehm, weil er doch recht frisch ist, aber zum Glück nicht stark. Also ist wirklich nicht zu stark. Ich hoffe, es haut auch nicht zu stark ins Mikrofon rein. So, und da sind wir jetzt hier angekommen. Wie gesagt, gestern gebadet, haben schön mit unseren benachbarten Landy-Fans, wir sind ja hier mit einer Gruppe von 12 Autos unterwegs, ja. 2 Toyota, eine G-Klasse und der Rest alles Land Rover Defender natürlich. Und man stellt sich ja mal mit dem, mal mit jenem zusammen. Gestern standen wir mit unseren Schweizer Kollegen, dem Stefan und dem Christian zusammen. Wir haben für sie dann mitgekocht. Also es gab schon andere Situationen, andersrum. Also das haben wir dann gemacht. Das war wunderschön, hatten einen schönen Abend zusammen. Durchaus mal ein bisschen philosophiert, was machen wir hier eigentlich in der Wüste und so weiter. War also wirklich ein klasse Abend und sind dann heute Morgen hier wirklich herrlichst geweckt worden. Eine Sonne, die dann rucki zucki hinter den Dünen hochschnellte. Es wurde dann relativ schnell auch warm. Ich sage es immer nochmal, mit diesem kühlen Wind dabei. Aber es war weitaus angenehmer als eben vorgestern Morgen. Ja, und somit bin ich jetzt hier mitten in unserem Camp. Hinter uns Schilf, Schilf und nochmal Schilf, bis dann eben die Dünen anfangen. So müsst ihr euch das vorstellen. Richtig klasse. Bin total begeistert, weil auch die ein oder andere Passage, die ich dann gestern nicht geschafft habe, erst im zweiten oder dritten Anlauf, da kriegt man dann schon ein bisschen Respekt, auch ein bisschen Angst, es dann gar nicht zu schaffen. Aber dafür haben wir ja unsere Guides hier mit dabei von Red Rock Adventures, die uns dann auch fahrtechnisch beraten, uns Luft lassen, heißt nach hinten nochmal zurückzurollen zu lassen, anders anzufahren, in welchem Gang auch immer. Ja. Auch da gibt es Unterschiede. Da brauche ich, glaube ich, nicht jedem was zu erzählen. Der eine oder andere wird das kennen. Es ist einfach herausfordernd, im total losen Sand zu fahren. Aber wie gesagt, wir haben gestern Glück gehabt. Wir kamen wirklich einigermaßen gut voran und brauchten also nicht nochmal eine Zwischenstation irgendwo in der Wüste einnehmen, sondern sind dann gestern Abend schon, gestern Nachmittag hier schon am verlorenen See, was ja auch der Höhepunkt unserer Reise hier ist, angekommen. Ja, und jetzt gehe ich mal zum Freddy rüber, unserem Guide, damit ihr den etwas genauer kennenlernt. So, liebe Leute, jetzt gehe ich mal hier rüber zum Freddy, ich habe es ja schon erklärt, unserem Guide, der hier mit seinem Toyota steht, mit einer schönen 3x3 Markise dahinter. Dort haben wir unser Podcast-Studio aufgebaut. Ich hoffe, es funktioniert hier in der Wüste. Und da sage ich erstmal Hallo Freddy.
Hallo zusammen. Ich hoffe, es ist alles klar bei euch.
Gut. Also, der Freddy ist hier unser Guide. Ich habe es vorhin schon erklärt. Und somit möchte ich gerne ihn mal fragen, wo kommt er denn her, wo ist er aufgewachsen und wie ist er dann eben in diese Offroad-Spur gekommen. Aber wir fangen einfach damit an. Freddy, wann bist du denn geboren und wo bist du aufgewachsen?
Ach je, ich bin schon relativ alt. Ich bin Jahrgang 61
ja.
Und bin immer noch reiselustig und habe noch vor, einige Jahre das zu machen, solange es körperlich geht. Geboren bin ich in Weibstadt.
Wo ist das?
Ah, das ist nahe. Sinsheim kennt vielleicht jeder, das Automuseum.
Ja, klar.
Und dann den Hoffenheimer Fußballclub. Das sind von mir 10 Kilometer weg.
Okay.
Dann haben wir, dann bin ich umgezogen nach Reichertshausen zu meiner Frau, zu meiner jetzigen.
Aha.
Und da leben wir jetzt schon seit, schon immer.
Ja, also die Carmen haben wir auch mit dabei. Die sitzt hier neben dem Freddy, damit sie auch so ein bisschen aufpasst, dass wir chronologisch alles hinbekommen und vor allem die ganz wichtigen Dinge nicht vergessen zu sagen. Gut, das heißt also, im Badischen sagt man da?
Ja, genau.
Ja, man hört es am Dialekt. Ne?
Wir sprechen nicht, wir babbeln.
Wir babbeln, genau. Und es ist immer richtig cool, wenn wir hier morgens noch in den Zelten uns rumlümmeln. Draußen hört man schon die Stimme vom Freddy, also den Dialekt, aber auch die Lautstärke. Ist immer ganz interessant. Und wir fangen damit an. Was hast du mal gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht? Wie bist du gestartet ins Berufsleben?
Das klassische Leben, also mustergültiges Leben. Schule, mittlere Reife, dann geht es weiter, Lehrstelle. Handwerksberuf war schon immer klar für mich, ich bin kein Akademiker, es liegt mir nicht. Ich muss irgendwas produzieren. Dann hatte ich Gesellenberuf, Meisterprüfung.
Welches Fach?
Heizungsbau,
okay.
Blecharbeiten.
Aha.
Und dann habe ich mich, ich wollte immer machen, was ich will, habe mich selbstständig gemacht.
Okay.
Ja. Und das haben wir dann betrieben bis zum Jahr 2000. Und dann haben wir irgendwie, habe ich die Schnauze so richtig voll gehabt. Firmen sind Konkurs gegangen, die ganzen Bauträger, das hat alles immer funktioniert. Aha. Leute beschäftigt und hin und her. Dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas anderes machen. Was machen wir? Da habe ich gedacht, ich habe die Faxen-Dinger, ich hau ab in die Wüste.
Wow.
Das war so irgendwie so ein, ich schicke dich in die Wüste. Und dann kommt man erst mal wieder auf klare Gedanken.
Aber da warst du nicht zum ersten Mal?
Ja, ich bin 1996 schon mit dem Motorrad unterwegs gewesen.
Okay.
Mit dem Firma Hinterreiter. Das ist auch so ein verrückter Hund aus Österreich. Damals hat er schon die Begleitung gemacht von der Dakar Rallye und Libyen-Touren und alles Mögliche. Und der hat mich dann dazu gebracht, dass ich dann gedacht habe, ich mache das selber weiter, weil seine Tour war mir zu einfach. Wir sind mit schweren, das war wirklich so, das war schon der Highlight, nach Sagelan zu kommen. Ah ja, okay.
Sagelan ist wo?
Das war die Oase, die wir waren am Anfang, wo wir in dem Tümpel gebadet haben.
Ach so, hier in Tunesien.
Okay. Ja, das war jetzt zum Beispiel. Und dann sind wir ja praktisch, ich will einfach schwer Offroad fahren. Das war schon immer mein Ding mit den Motorrädern und mit, was heißt schwer, fahrbar, nichts zerstören, aber anspruchsvoll.
Mhm.
Und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir uns selber einen LGB gekauft, einen alten Bock. Geld war auch nicht so viel da, ne?
Ja.
Man musste gucken, wie man rumkommt. Dann am Anfang braucht ja auch viel Ausdauer.
Aha.
Einen alten Vielstoffmotor von der Bundeswehr.
Okay.
Doppelkuppeln.
MAN.
Dann sind wir mit der Familie ab. Ein Kollege noch dabei. Sind wir nach Tunesien gefahren und haben da versucht, um Sand rumzufahren.
Genau, also das habt ihr mir vorhin noch im Vorgespräch gesagt.
Ja.
Also mit Kindern, ihr habt mehrere Kinder dann?
Ja, zwei Kinder, die waren schon immer dabei, von klein auf.
Da habt ihr gesagt, brauchen wir ein großes Wohnmobil, aber es muss auch allradtauglich, heißt wüstentauglich sein.
Und da braucht auch jemand, wo schaufelt, ne?
Okay.
Die Kinder wurden dann eingesetzt, ging es ums nackte Überleben, schaufelt, Kinder, sonst kommen wir hier nie mehr heim. Und die haben dann, das haben sie bis heute nicht vergessen.
Okay, ja, ist doch schön.
Ja,
prägt aber auch das Gemeinschaftsgefühl, ne?
Genau, aber die fahren ja heute noch mit, also war es nicht so schlecht.
Ja, und das ist dann, hat sich ausgeweitet, es sind Kollegen dazugekommen, ihr habt dann mit mehreren Gruppen, Familien?
Wir haben ja dann die Handwerksfirma zugemacht. Der Dampf war einfach draußen.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, na ja, Wüste, das machen wir einfach mal weiter. Ne? Dann machen wir Wüstentouren und dann, was machen wir noch? Also immer Offroad-lastig, ne? Enduro-mäßig oder das war das Hauptgeschäft bei mir, Enduro. Ich bin nochmal Enduro-Spezialist gewesen am Anfang, bis vor kurzem.
Was genau ist das? Hast du dann mit Leuten, die alle ein Motorrad hatten,
genau,
von Deutschland losgefahren?
Aber halt Sport-Enduro, das Leichte. Ja. Und dann halt mit Anhänger.
Achso, alle doch, die auf dem Anhänger drauf?
Anhänger, Transport gemacht, die Leute sind rüber geflogen. Das war ja voll der Komfort. Und dann haben wir das noch angeboten mit Vollpension, weil ja die kamen, das war, ohne die geht es nicht. Und meine Frau, die ist ja Spezialist im, also das Essen organisieren. Ne? Da fehlt es ja nichts, ne? bei der Vollpension.
Okay, für alle Mann?
Für alle Mann. Ne? Da braucht man, natürlich braucht man dann eine Kapazität, LKWs, um den Transport zu machen. Ja, vom Treibstoff bis über Bier, Sekt, Wein, alles, was man sich vorstellen kann, das muss alles transportiert werden.
Und wie viele Personen waren dabei?
Die größte Gruppe sind 30 Personen. Das geht schnell. Ne? Hast jetzt 6, 7 Autos dabei, jeweils 3 Personen. Zum Beispiel manchmal Kind, Frau, Mann. Dann waren das früher gemischte Gruppen. Das denken viele, das funktioniert nicht. Aber Enduro-Fahrer sind keine Ballast. Die sind viel schneller. Und die sind auch manchmal sehr von Vorteil, weil sie gleich helfen. Einer grabt sich ein, zack, Enduro-Fahrer kommt, hilft, Bleche legen.
Also 4x4 und Motorräder?
Genau. Das war schon immer zusammen, hat schon immer super funktioniert. Ne? Und die Leute waren alle nach der Tour begeistert, dass das so funktioniert hat immer. Ne?
Und wie oft hast du das dann im Jahr gemacht? Oder wie ist das denn so gewachsen?
Zweimal im Jahr sind wir nach Tunesien gefahren. Ja. Das geht ja nur nach Tunesien, der Rest kann man vergessen, das ist alles zu weit. Tunesien ist mir schnell da. Das ist leicht zu erreichen, man ist auch relativ schnell im Sand oder in den Wüstengebieten. Aha. Viele haben ja gedacht, früher in Tunesien gibt es keinen Sand, die waren halt noch nie richtig im Sand in Tunesien. Das sind die schwerste Düne überhaupt. Wer Tunesien fahren kann, kann in der ganzen Welt Sanddünen fahren. Wow. Das ist Algerien, Libyen, oder das ist alles viel weiter und viel höher, und aber nicht so anspruchsvoll mit Trichtern und Löchern, so wie in Tunesien. Aha. Das ist schon ein verhextes Gelände.
Ja, ja,
das haben und dann wir, ja, die Tour zum verlorenen See, da hieß es ja immer, ist mit dem LKW nicht zu erreichen. Natürlich wollten wir dann zu dem See.
Okay.
Und der Erste, der hier war am verlorenen See mit dem LKW überhaupt, der Erste, das war der Benemsi, heißt er als Spitznamen.
Ja.
Der heißt Karl-Heinz.
Also Karabinemsi.
Karabinemsi, der Spitzname, und das ist der Dambek heißt er, genau.
Okay.
Der war der Erste, der hier war. Und dann sind schon bald mehr gekommen im Prinzip. Mhm. Das waren mir so ziemlich die Ersten, die am See waren mit dem LKW. Das ist heute noch anspruchsvoller. Da sieht man ja Dramas, was die anstellen da. 67 Stunden haben die gebraucht zu dem See. Und mit Unimogs und mit, klar, die sind alles Fahrer, aber man braucht trotzdem auch dann irgendwann die Courage zu sagen, immer vorwärts, vorwärts und nicht rückwärts, immer vorwärts irgendwann. Wenn man nicht gerade in so ein Tal reinfährt, wo man nicht mehr rauskommt, findet man den See, ne? Wenn man die Koordinaten hat. Mhm, sonst fährt man dran vorbei.
Okay, aber gehen wir nochmal zurück. Also du hast gedacht, okay, ich will jetzt Handwerksbetrieb kleiner runterfahren, wie auch immer.
Zumachen komplett.
Zumachen und möchte jetzt als Reiseveranstalter, kann man ja fast sagen. Ne?
Reiseveranstalter. Ich bin vollwertig wie Neckermann reisen, das Gleiche.
Genau. Nur mit Anspruch.
Ne? Betriebshaftpflicht, also, ja, das Gleiche. Du wirst genauso bewertet wie Neckermann reisen. Bloß in mir halt speziell. Ne? Wir machen halt keine Pauschalreise, wir machen halt Reisen im Expeditionsstil. Das war unser Ding immer.
Ja.
Komplett unabhängig, nicht abhängig von Restaurants, nicht abhängig von Benzin, Treibstoff. Wir wollen in die Wüste und nach 12 Tagen kommen wir wieder aus der Wüste raus. Und so lange muss das Zeug reichen. Ne?
Aber die Ersten, die mitgefahren sind, waren ja mehr Freunde, Bekannte.
Am Anfang nur. Ne?
Die dann auch wahrscheinlich nicht ganz so viel bezahlt haben? Oder?
Ja, das war am Anfang, das war ein Draufgänger-Geschäft, da hast du draufgelegt, da hast du nichts verdient.
Ja.
Und wer denkt, man kann da in der Wüste schnell Geld verdienen, bis der Kunde mal einem das Vertrauen schenkt.
Ja.
Das dauert dann, sagen wir mal, 10 Jahre, bis man mal einen Namen hat, dass die Leute auch merken, hey, der fährt eine Tour, nicht gerade, dass er hinfährt, sondern das hat schon Hand und Fuß, das Ganze. Ne?
Ja.
Und dann braucht man ja auch Kontakt. Wir sind ja früher immer alleine gefahren,
ohne Guide. Genau, das wäre die nächste Frage. Was ist denn am wichtigsten für dich? Beziehungen? Bekannte hier in dem Land selber?
Ja, das Wichtigste.
Formalitäten muss man natürlich auch beherrschen.
Ja, ist klar, das geht ja alles einfach mit der Zeit. Aber das Wichtigste ist, dass man einen guten Ruf hat. An erster Stelle.
Ja.
Wenn man einen schlechten Ruf hat, egal in welchem Land, ne, man muss hundertprozentig arbeiten, hilfsbereit, freundlich, und man muss einen guten Ruf haben. Das spricht sich rum wie Lauffeuer im ganzen Land.
Ja.
Wenn es heißt, der Freddy kommt, dann sagen die, Freddy, Spezialist Sahara, guter Mann. Weil wir helfen immer, sind ehrlich, hundertprozentig sind wir. Wenn wir was machen, die Tunesier, die würden mir jetzt jederzeit, wenn ich Geld brauche, Geld leihen, die kriege ich dann halt ein Jahr später wieder zurück.
Ah, okay.
Aber das wäre überhaupt kein Thema. Die wissen das, dass sie das wieder bekommen.
Ah, okay.
Das ist hundertprozentig, wenn ich es bräuchte. Ne?
Ja, ja.
Aber kann immer was passieren. Ne?
Und guter Ruf heißt auch, weil du ja auch regelmäßig auch Gäste bringst. Aber ist natürlich auch.
Wir schon seit,
leben ja davon hier. Ne?
Zweimal im Jahr, das sind ja klar. Anfang war ja bei dem verlorenen See war ja gar nichts, keine Bude, nichts, nur Wasser. Kamen nur ein paar Nomaden vorbei, wo die so Gummischläuche da gefüllt haben. Aha. Und habe es mit Kamelen abtransportiert. Richtige Nomaden, ne? Das gibt es heute noch, aber hier immer weniger, weil das ist ja mittlerweile ein Zirkus geworden. Aber es gibt ja auch in Tunesien noch viele, viele schöne Strecken, wo man fahren kann, wo man gar nicht zu dem See muss oder ihn nur als Zwischenstation nimmt.
Genau.
Geschenk kriegt keiner was.
Ja.
Je nach Wetterverhältnissen kann das eine sehr, sehr anspruchsvolle Tour sein. Oder auch, wir haben jetzt diesmal Glück gehabt, einigermaßen, aber trotzdem ist eine tolle Tour. Es ist auch schön, wenn es fahrbar ist, das Ganze.
Ja.
Man will ja nicht nur rumbuddeln den ganzen Tag, das macht ja keinen Spaß. Aber das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Man kann zum See kommen, zwei Tage hier, plötzlich kommt ein Wind auf, dass man fast nicht mehr fahren kann. Man sieht gar nichts, keine Orientierung mehr. Alles nur noch die Augen zu mit Sand und das kann die Hölle sein. Ne?
Also was der Freddy meinte ist, wir sind gestern Morgen im Nebel, also wirklich, wir sind aufgewacht, wir konnten fast die Fahrzeuge gegenüber nicht sehen. Es war total neblig, total klatschnass, die Dachzelte, alles war klatschnass, haben es dann schön eingepackt und sind dann los. Und dann ist natürlich der Wüstensand fester, logischerweise, als wenn der Knochen trocken ist. Und somit sind wir relativ gut vorangekommen, das meint der Freddy, mit Fahrbahn. Ne? Also wenn irgendwann so staubtrocken und sonst wie ist, ist kein Fortkommen mehr und man braucht doppelt so lange wahrscheinlich, um hierher zu kommen. Wir sind gestern an einem Tag hergefahren.
Genau,
ne?
Genau. Wir sind praktisch, wenn man überlegt, von dem ersten Dünencamp zwischen Xagelan und Dus, schön in den Dünen gelagert, dann sind wir praktisch in zwei Tagen hergefahren.
Genau. Ja.
Die meisten fahren ja immer Tempain zum See.
Ja.
Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja länger in den Dünen bleiben. Wir wollen ja die Runde nicht da in drei Tagen abhaken.
Ja, genau. Ja. Und dann hast du uns gestern noch erklärt, dass man mal so rumfährt, weil die Dünen andersrum sich geformt haben und mal fährt man andersrum.
Ja, da gibt es viele Einstiege.
Woran liegt das?
Aber warum? Auch von der Lust erstens mal, Abwechslung.
Ja.
Und dann zweitens mal auch, wenn man gegen die Dünen fährt, ist ja das eine steile Anfahrt.
Okay, klar.
Und mit dem Wind hat man eine flache Anfahrt und kam die runter. Ne?
Ja, genau. Das heißt also, in wenigen Tagen kann sich das Dünenbild ändern. Ja. Ja, die steile Kante ist plötzlich an der Seite, auf die man eigentlich zufährt. Das will man nicht. Also fährt man sich, guckt man sich jetzt vorher an. Ne? Wie sind die Winde gewesen in den letzten Tagen, Wochen, keine Ahnung.
Jetzt haben wir
und dann fährt man andersrum hierher.
Ja, genau.
Und das hat gestern echt Bock gemacht.
Ja, das macht schon, das macht süchtig. Ne? Ist schon, das ist richtig rauf, runter, so richtig so ein bisschen
trotzdem. Also ich selber bin ja auch ein paar Mal hängen geblieben, wo ich schon dachte, hoffentlich komme ich da überhaupt an. Und umso stolzer ist man natürlich dann, wenn man hier dann aufschlägt. Vorhin auch nochmal, möchte ich nochmal zurückkommen, im Vorgespräch, also die Thematik Polen hast du vorhin nochmal angesprochen. Was heißt, bist du das, war das schon immer, hast du das vorher schon gemacht, als wo du noch deine Klempnerei, deine...
Nein, nicht.
Hattest?
Das hat auch gleich angefangen.
Ich bin,
ich bin ja nach Polen gekommen. Warum? Ja. Wir hatten mal da auch einen Konstrukteur, der was für uns gemacht hat, von Breslau.
Ja.
Und in Polen waren ja zweimal die Enduro-Weltmeisterschaften, die Six Days.
Okay.
Und 1987 hat die DDR, das sind der Deutsche, ne? Das wurde ja im Krieg getrennt, ich bin ein Wessi, ne? Und die DDR ist Weltmeister geworden in Jelena Góra an der Schneekuppe.
Okay.
Und deshalb sind wir dahin zu der Schneekuppe und dachten, naja, wenn da die Six Days waren, da hat es bestimmt tolle Strecken, wo man auch fahren kann. So ist es auch. Ne?
Ja.
Natürlich sind das mittlerweile alles Naturschutzgebiete, Naturparks. Polen hat eine sehr gute Waldpolizei und die achten darauf, dass man nicht in die Gebiete reinfährt. Das kostet richtig Geld.
Ja.
Pro Fahrzeug 1000 Euro Strafe.
Okay.
Oder erstmal mit Alkohol oder zum Beispiel so vergehen, das geht gar nicht. Doch Bier trinken, 0,0 Promille, eine Nacht ins Gefängnis und der nächsten Tag wird weiter verhandelt.
Okay. Aber du hast ja da Motorradausfahrten gemacht.
Dann. Genau, ich bin dann bei die Sport Enduro gefahren, bis zum Jahr.
Also auch wieder mit als Anbieter dann?
Als Reiseveranstalter, ne?
Ja. Und sind die mit ihren Motorrädern da hingefahren oder hast du die auch wieder mit Anhänger?
Nee, die sind hingefahren, Polen ist ja nicht weit.
Genau.
Dann Halbpension mit Übernachtung und zum Beispiel Mittwoch bis Sonntag drei geführte Offroad-Tage. Ja, das war das Konzept von uns.
Und wie groß waren die Gruppen?
Immer 6 Leute. Wir sind auch mit 3 Gruppen gefahren, meistens oft. Ne?
Ach so.
Aber fängt auch an, am Anfang, bis das losgeht in der Szene, bis man Namen hat. Die wollen ja alle sauber fahren und die brauchen extrem und muss man auch verschiedene Fahrstrecken anbieten. Ne?
Und du musst ja auch 2 Leute aufbauen, 2 Polen, die dann...
Ja, du brauchst nicht. Wir waren eigentlich, früher sind wir nur mit deutschen Tourguides gefahren,
ja.
Nicht mit Polen, weil die polnische, klar, so macht so jeder heute auch, versucht es jeder, ne, wo denkt, wenn nimmt jetzt den Veranstalter, macht, nimmt er jetzt die Kunden weg und fängt dann selber an. Das ist aber alles, kann man alles vergessen. Ja. Man muss jahrelang gute Arbeit machen und bis man dann da mal da davon leben kann, das dauert lange. Da muss immer was laufen. Man muss immer, das ist kein Hobby, kein schnelles Geschäft, das dauert lange, ne?
Ja.
Bis man was aufgebaut hat.
Aber da warst du zwar jeweils 3-4 Tage, aber du warst wirklich viele Monate dann im Jahr in Polen.
Klar, ich habe dann jetzt im Jahr 2, wann haben wir angefangen dann? Bis zum Jahr 2020 zum Beispiel, ne?
Ja.
Haben wir das so, finde ich, voll gefahren bis Corona.
Okay.
Also, da wurde dann 60 wurde, da habe ich gedacht, jetzt reicht es langsam mit dem Sport Enduro. Das ist ja extrem Sport, erste Klasse.
Ja.
Da bin ich in Gamsburg den ganzen Tag rauf und runter fahren. Und dann habe ich mir überlegt, da habe ich ja eine Geschäftspartnerin da drüben, schon, die habe ich schon seit 15 Jahren, wo die meine Köchin, wo für uns gekocht hat.
Ja.
Die hat uns dann mal das gezeigt, ich geschieden worden. Und dann hat sie gezeigt, ah, das ist das Gelände von meinem Mann und vom, oder nee, die wurde gerade geschieden. Hat mir das Gelände gezeigt. Dann habe ich gesagt, ey, wenn du geschieden bist, dann guckst du, dass du das Gelände kriegst. Dann holen wir dir alles halb geteilt.
Ja.
Und der Mann hat gedacht, ach Gott, wie ist die dumm, die will nur das Ackerland im Prinzip, die Wiesenfläche. Und hat dafür die ganze Firma, die Spedition und das Wohnhaus und alles, die waren ja nicht arm. Ja, das hat er dann unterschrieben und das ist jetzt Bauland. 28 Grundbauplätze große,
okay.
6 Hektar rum oder was das hat, das Land. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da bauen wir ein paar Dinge hin. Ich suche ein paar Investoren, ein paar Holzhäuschen und da machen wir dann selber unser Offroad-Camp.
Ach so.
So hat es dann angefangen.
Ne? Offroad-Gelände, richtig.
Gelände. Und nebendran ist ja zum Glück der Offroad-Park jetzt. Ne? Das ist ja Privatgelände, das gehört einem Pole, relativ, der ist in Polen bekannt,
ja.
Reicher Mann. Dem gehört das ganze Gelände. Und ich habe dort jetzt also die Genehmigung von dem, das zu verwalten. Auch natürlich das Geld einzukassieren für den. Aber wir haben jetzt praktisch im Prinzip einen Offroad-Park, wo wir bestimmen können, wer da fährt und nicht.
Und wo ist das? Wie heißt die Stadt, die nächste? Oder?
Jelenagura.
Aha.
Hirschberg heißt das, ne, auf Deutsch.
Ah, okay.
Das ist eine bekannte Stadt, das ist ein wunderschönes, ist alles da.
In der Mitte von Polen? Oder
nein, das sind nur 70 Kilometer von Görlitz. Da bist
ach so,
du.
Also
da, das ist Urlaubsregion vor der Schneekuppe.
Ja.
Kurstädte und da hat's alles, was man braucht. Ne?
Ja. Cool.
Das ist richtig cool. Ja. In Polen, das ist richtig klasse Urlaubsland, ein modernes Land. Man muss sich nur auskennen, wenn ich jetzt Touren in Polen mache, muss ich genau wissen, wo ich rumfahre, was legal ist, was nicht legal ist. Weil mit einer Gruppe da was zu organisieren, das wäre ein großes Risiko. Mhm. Ja, deshalb muss ich da ständig mich da informieren, habe auch dann auf dem Handy so Karte. Wenn dann die Waldpolizei kommt, die gibt dann mal dir immer einen Strafzettel, egal wo du bist.
Ja.
Wenn du dich nicht auskennst, sagst du, ja, bitteschön, auf Wiedersehen. Gehen Sie in den Wald zurück, in Ihren Wald. Hier haben Sie uns gar nichts zu sagen. Wir sind hier vom ganz normalen Gemeindeweg.
Mhm,
und dann, okay. dann guckt der Pole dumm, wenn man das weiß. Ne?
Aha, okay.
Normal kriegt der Deutsche immer einen Strafzettel. Egal, was der macht.
Solange er nicht auf dem Asphalt steht, kriegt er einen Strafzettel.
Kriegt einen Strafzettel, obwohl das eine normale öffentliche Straße ist. Ne? Man muss jetzt schon wissen, was man macht.
Okay, ja. Gut. Okay, dann, das habe ich dann auch nochmal eingruppiert, dass du deine Polenaktivitäten. Jetzt aber kommen wir wieder zurück zu den LKW-Touren. Ne? Da hast du gesagt, okay, klein angefangen, erstmal im privaten Bereich, privates Umfeld, aber schon durchaus bezahlt bekommen, aber es hat nicht gelangt, um wirklich davon leben zu können. Man muss sich aufbauen. Und wie ist das dann weitergegangen? Wie hast du das dann aufgebaut? Hast du große Annoncen geschaltet in Offroad-Zeitungen oder wie ist das gelaufen?
Wir haben dann unser badisches Allradtreffen angefangen.
Was heißt das genau?
Das war praktisch ein Treffen für unsere Firmenkunden, ne? Ein kleines Allradtreffen.
Da gab's ein Alumni-Treffen, wer ist mal mitgefahren, der darf da
hinkommen. Ja, das die Gäste sind gekommen,
ja.
Dann hat es Würste und das Übliche gegeben.
Ja.
Und dann wird aber auch immer mehr, ne? Das Ganze, kommen immer mehr Leute dazu.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, das braucht doch einen Namen, das Ding. Das sieht man doch auch ab und zu, da gibt es ein, was weiß ich, ein Treffen. die haben ein schlesisches Treffen oder ein württembergisches Treffen. Ja. Also wir machen das badische
alle. Globetrotter-Treffen gibt es, glaube ich, auch.
Globetrotter, und sowas. Ja. Da bin ich auch im Verein drin, beim Globetrotter-Club.
Okay. Und dann, wie heißt das jetzt? Badisches?
Badisches Allradtreffen. Das ist jetzt schon groß geworden, das ist schon bekannt.
In dem Ort, wo du wohnst jetzt?
Genau, in Reichertshausen.
Reichertshausen, okay. Ja. Und was heißt groß geworden?
Also, da kommen dann 200 große LKWs und 100 Land Rover oder so im PKW-Bereich. So 300 Autos sind wir mittlerweile. Und haben dann man braucht auch Fläche entsprechend, um das durchzuführen. Die Gemeinde, die ist super. Trotz dem ganzen Zirkus, die ganze Wiese ist eine, ist rumgegraben, wenn es regnet. Ne? Muss dann halt wieder richten.
Ich wollte gerade sagen, eine Wiese mit 200 LKWs drauf, die kannst du, wenn es feucht war,
ja, wir abreißen. Haben ja, wir haben ja auch einen wunderschönen also Naturplatz von der Gemeinde. Ne? Da ja. ist die sanitäre Anlagen nagelneu. Für 400.000 Euro haben sie das Ding hingebaut. Mit modernster Dusche, mit Wärmepumpe. Eine super Anlage, das ist ein Wahnsinn.
War das ganzjährlich ein Zeltplatz ja, ist, oder ist, für Veranstaltungen?
Ein Jugendzeltplatz normalerweise. Okay. Das war ein alter Sportplatz früher. Ne? Schön eingezäunt, da können die Kinder rumspringen. Und da machen wir jetzt mit Festzelt und Liveband machen wir da unsere Veranstaltung. Da kommen die Leute richtig zusammen.
Und wie lange geht das? Wann fängt das immer an?
Die Leute, das fängt normal nur am Wochenende, aber die kommen ja dann schon montags, dienstags an, ist die ganze Woche da. Und kostet dann nur, ja, was haben sie bezahlt? 35 Euro. Mit Duschen, mit allem drum und dran. Und
fürs Camping.
Camping und hocke die ganze Woche. Ne? Und haben noch ein Programm, kein Eintritt für die Liveband, da spielt eine richtig gute Band bei uns.
Ja, ja, ja.
Aber das kommt alles rein, das Geld, allein vom Umsatz, vom Getränke und vom Essen und vom Trinken. Ne?
Ja, ja, okay. Ist aber bei der Abenteuerallrad auch so, die campen vorher schon eine Woche da und wenn es aufgehört ist...
Ja, da zahlen schon pro Tag dann 50
Euro. Ja, viel mehr.
Waren wir auch dort, ne? Da haben wir 200.
Ja, genau.
Ja, das ist, kannst du nicht vergleichen, wir sind im hohen Gras gestanden und wir haben ja sanitäre Anlage, da ist ein Duschhäuschen und das ist ja ein Provisorium. Mhm. Ist zwar, die Messe ist super, ich will nicht, ich sag nichts Schlechtes, aber es ist normal zu teuer. Aber ich kann es verstehen, der Veranstalter, der hat Kosten ohne Ende.
Ja,
die Stadtkassier, das Shuttle-Service, die ganze Helfer, die müssen alle bezahlt werden, das kostet Millionen.
Ja, klar.
Da muss was laufen. Ne? Und wir haben ja, wir sind ein Familienbetrieb, wir haben Helfer, wo kostenlos mithelfen. So wird es weiter gehabt, weil Freunde können dir jederzeit helfen.
Richtig.
Das kann es ja wohl nicht sein, dass immer mein Freund einem helfen, schon stirbt das halt und fertig.
Genau. Okay.
Aber wir haben jetzt zwischenzeitlich haben wir die ganzen Leute angemeldet und abgemeldet. Jeweils 100 Euro Kosten für nichts. Und bis man mal 1000 Euro verdient hat, muss man schon wieder 500 Büchsen Bier verkaufen.
Okay.
Also jeder denkt, ach gut, was verdient denn der, was verdient denn der? Das ist, da muss was laufen an so einem Fest. Ne?
Okay. Und dann, also es geht normalerweise dann am Donnerstag, Freitag los.
Ja, und dann Sonntagmorgens nach dem Frühschoppen wieder heim.
Gibt es dann Vorträge, ja, Diashows?
Schöne Vorträge. Bei uns war es der Benny Goes Overland. Das ist ein Profi, der hat Vorträge gemacht von wo war das, Südamerika oder was weiß ich, der reist in der ganzen Welt rum. Aber professionell gemacht.
Mhm. Ja. Okay. Und eben hoch die Tassen, sich kennenlernen oder eben alte Freunde
wieder treffen. Dann wird gefeiert. Ne?
Ja, klar.
Da wird richtig, richtig klasse Band. Und selbst Leute über 80 gehen aus dem Sattel raus und spielen noch mit der Luftgitarre rum. Das ist eine richtige lockere Veranstaltung. Also, dass das so geworden ist, da bin ich echt stolz drauf. Ne? Dass die Leute, ich suche ja dann später auch einen Nachfolger, der das weitermacht. Aber wer macht das weiter? Hat ja jeder Angst, wenn er muss erstmal Geld investieren. Ne? Für okay. Die ganzen Kosten, die da sind, das will keiner machen. Kommt natürlich auch wieder rein. Draufgelegt haben wir noch nie.
Also, es ist halt auch viel Arbeit.
Arbeit. Aber ja. Es ist halt wie ein Fulltime-Job.
Okay. Und wie wird man darauf aufmerksam?
Also wir machen praktisch Werbung, badische, also wenig Werbung. Ja,
wir sind vorher auf Treffen.
Ja,
da stellen wir halt immer ein Plakat hin, dass uns alle
treffen. Fertig, das ist alles.
Die kennen uns schon. Die kommen immer wieder. Kommen
die gleichen Leute.
Immer noch mal jemand mit, ne? weil es so schön war. Und dann deswegen hat sich das dann so irgendwann so vergrößert.
Ja,
okay.
Und ich habe gesagt, irgendwann muss auch mal Stopp sein, weil sonst kann ich selber nicht mehr hingehen.
Ja,
das Ganze. Da wir ja alles selber machen. Wir kochen ja für 3 Tage. Wir sind immer die gleichen. Ne?
Okay.
Mache auch das Programm. Wir tanzen selber. Unser Ansager hat gemeint, als wir getanzt haben, eben standen sie noch in der Küche und jetzt sind sie auf der Showbühne. Immer die gleichen Mädels. Naja, so ist das bei uns, genau.
Ja, also Leute, ich habe vorhin auch ein paar Fotos gesehen, also bis hin zum Bauchtanz wird da aufgeführt. Das war also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Riesiges Festzelt letztendlich auch mittendrauf. Ne? mit Disco, hätte ich bald gesagt, also mit Beleuchtung und allem und eben Livebands. Mhm. Also ist schon beeindruckend. Ich habe vorhin ein paar Luftaufnahmen gesehen. Wie gesagt, ich kenne Freddy ja jetzt auch erst seit ein paar Tagen. Ich hatte das vorher nicht so auf dem Schirm, aber ich habe vorhin richtig tolle Fotos gesehen. Ein Riesentreffen. Ihr könnt euch vorstellen, so einen kleinen Ausschnitt von der Abenteuer Allrad sozusagen. Das ist schon bemerkenswert. 250 Autos sind 250 Autos. Klar. Das ist schon ein Riesentreffen.
Normalerweise das ist die Offroad-Szene ist schon vertreten. Da bei mir so richtig von der Rallyes und so, da kommen schon klasse Leute. Ne?
Ja, ja.
Grand Egg und die ganze, was alles gibt in Tunesien und auch.
Die weiteste Antwort war 600 Kilometer sind sie zu uns gekommen für das Wochenende.
Okay.
Das ist schon beeindruckend, ne?
Das ist wirklich beeindruckend, vor allem mit so einem großen Wagen. Und dann ja letztendlich auch, wahrscheinlich nehmen das manche so wie so einen Zwischenstopp, oder? So ist ja bei Abenteuer Allrad ja auch. Die kommen von irgendwoher.
Nicht unbedingt, die sind wirklich angereist.
Wann ist das immer?
Im Oktober. Meistens das zweite Wochenende im Oktober.
Okay, das war jetzt also gerade?
Ja, das war jetzt gerade, genau.
Oh, cool.
Doch, ich lade den Jön von der Red Rock, den habe ich auch eingeladen. Wir arbeiten ja zusammen, aber der hat ja keine Zeit gehabt. Noch eine Messe, aber das kommt alles.
Okay, genau, aber das war doch ein wunderschönes Stichwort. Wie bist du denn zu Red Rock Adventures gekommen, mit denen wir ja jetzt heute hier sind?
Du bist ja
unser Guide.
Ich habe praktisch die angerufen, ne?
Ja.
Weil ich mir überlegt habe, Mensch, in dem Offroad-Bike, da könnte jetzt auch eine Trainings anbieten und da eine Veranstaltung machen. Man kann ja nicht alles selber machen, man wird ja auch älter. Ja, und dann habe ich angerufen bei der Firma, war die Frau dran. Ja, wir haben Interesse, weil eine schlaue Frau oder wo in dem Bereich arbeitet, da hat man immer Interesse, wenn man Gelände haben kann. Warum denn nicht?
Ja.
Da muss er sich immer weiterentwickeln und weiter und vorausschauen und es muss immer weitergehen.
Ne? Ach, da geht's ums Polengelände erstmal.
Ums Polengelände, genau.
Okay.
Das andere habe ich ja auch dann von mir aus angeboten.
Aha.
Ja? Und das ist ja klar, ich hab auch keine Lust mehr auf die ganze Buchhaltung und den ganzen Zirkus. Ja. Drumherum die Leute anschreiben, Bestätigung schicke, Reisesicherungsschein. Das haben wir ja alles gemacht. Das soll ja alles mal irgendwie einfacher werden, das Ganze.
Ja.
Und die Red Rocks, die sind noch jünger wie wir. Die haben noch Power. Na, gutes Team außenrum.
Power hast du auch noch.
Da habe ich gedacht, die sollen schön arbeiten und ich fahre dann vielleicht als Guide voraus und mache das, was ich eigentlich gerne mache.
Genau. Du bist also wie Freelancer, sagt man ja in der Industrie, als Freelancer bei Red Rock angestellt, weil du kriegst es hier bezahlt.
Ich bin als freie Firma.
Genau.
Da gibt es keine Probleme, das ist hundertprozentig, klappt das alles. Ja. Und das wird alles ausgemacht.
Ja.
Wir sind hundertprozentig und ich mach das auch nur mit dem Red Rock zusammen, schon mit keiner Firma.
Aha.
Da habe ich gar keine Lust dazu und auch keine. Braucht man nicht. Ne? Was soll man noch alles machen?
Ja. Dann ist der Jan mit uns mit.
Ja, da war mal bei der Tour. Natürlich fährt er immer zuerst mit, weil der tausendprozentig ist. Der will ja wissen, was seine Kunden auch erwartet.
Ja, klar.
Ungefähr. Also war er dabei. Und natürlich haben wir mir damals mit dem Mannschaftszelt, mit Vollpension, das hat ihm natürlich auch gefallen. Essen war versorgt. Aber das ist normal noch nicht der Stil. Das wird vielleicht mal noch, vielleicht können wir es noch ein, zwei Mal machen. Weil wenn meine Frau nicht mitgeht, das ist schwierig. Braucht man Erfahrung beim Essen, den Essensplan zusammenzustellen. Dass es reicht von der Menge, dass nichts übrig bleibt. Das muss genau passen. Braucht man schon Erfahrung. Das ist schon ein Aufwand. Aber macht natürlich Spaß und auch unabhängig.
Ja.
Und man kann ja dann durch das Mannschaftszelt, kann man dann praktisch sitzen, wo man will, zugfrei. Jetzt wären wir zum Beispiel im Mannschaftszelt drin, Rollläden hochgeklappt, der Wind säuselt durch, sitzt du drin, schön abends ist auch warm drin, mischst der Hockerkocher an und die Bude ist warm.
Mhm.
Aber das kann man ja noch machen. Ne? Kann ja vielleicht, wir machen ja nur noch eine Weihnachtstour und dann das andere, sonst machen wir nichts mehr selber in Tunesien oder in dem Stil.
Was heißt Weihnachtstour?
Ja, wir machen das nicht noch unsere, das machen wir schon immer Traditions. Über Silvester fahren wir nochmal immer dort im verlorenen See. Und das mit LKWs ist auch interessant.
Wie groß ist da die Gruppe?
Auch so 25 Leute immer.
Jetzt
sind wir 22 dieses Jahr, auf so 20 Leute rum. Das ist
also 10 Autos dann?
Ja,
nicht unbedingt. Ja, jetzt sind es 10 Autos das Mal, mit LKWs zusammen. Weil LKW, die sind gleichwertig wie die Autos. Die Autofahrer denken immer, die haben Vorteile, ne? Die im Sand oder so, wenn man einen gescheiten LKW hat, da hat das Auto keine Vorteile. Wir fahren eine ganz andere Linie. Die Autos fahren dort, zack, und wir fahren meistens dann gerade durch irgendwie ins Loch rein und wieder aus dem Loch raus. Aber die dabei waren, die wissen das dann schon.
Und das ist dann, also ich glaube auch, was wir gestern so gefahren sind, ja, mit so einem normalen langen LKW, weiß ich nicht, 10 Meter langes Ding wird schon schwierig, oder?
Die Bodenfreiheit ist so groß, da kann man ein Kind mit dem Fahrrad durchfahren. Ja, da ist ja dann eine riesige Bodenfreiheit, das ist mit 16-0er Reifen, das ist ja,
okay,
das ist ja Macht, ne? So ein LKW. Mhm. Oder vergleichbar wie so ein immer in Cut oder so, so ist ja auch mein LKW, der saure 6DM.
Genau, du hast mehrere LKWs?
Ja, ich habe einen saure 6DM und einen Kurzhauber.
Wobei Rundhauber,
der, Mercedes. Ja, wobei der Kurzhauber dem 6DM nichts nachsteht. Das hört sich jetzt übertrieben an, aber der hat auch 250 PS und ist leichter und hat, da geht wie die Hölle das Ding. Ne?
Baujahr?
Der Rundhauber ist Baujahr 88 und der 6DM 84 Baujahr.
Ach doch, beide so, okay.
Der Rundhauber, das war die letzte Baureihe, die gebaut wurde. In Sindelfingen produziert.
Und den hast du dann als erstes auch ausgebaut? Ist das noch
den? Den haben wir zuerst gehabt als Transporter, ja. Aber der geht, das ist auf die Dauer so schwer, das Gelände für das Auto. Aha, okay. Deswegen haben wir dann einen stabilen gebraucht.
Den Saurer. Aus der Schweiz. Der
Schweizer. Den habe ich nur gekauft, weil der wassergekühlt ist und weil er ein Wandlergetriebe hat und halt moderner ist, einfach wieder immer in Cut. Okay. Der hat dann nämlich eine gescheite Heizung drin, in Luft gekühlt.
Okay.
Das ist
okay.
Schon laut wie verrückt. Ne? Deswegen habe ich dann, wobei der Cut natürlich auch optisch hat er mir auch schon immer gefallen.
Ja, klar. Ja, stand ja auch einer mit auf der Fähre oder zwei sogar, weiß gar nicht genau.
Ja, da bloß halt kein schöner Aufbau drauf.
Ja, ja.
Das Auge fällt mit.
Ja.
Normal.
Ja. Okay, also du bist jetzt bei Red Rock hier. Das willst du jetzt auch in naher Zukunft noch weitermachen?
So? Ja, ich denke mir wieder ein paar Sachen aus, die mir gefallen, und dann versuche ich das dem Red Rock zu verkaufen.
Okay.
Dass er der Kunde eine schöne Tour anbieten kann.
Ah, okay, cool.
Ja. Ich arbeite da nicht. Ich bin jetzt gerade dran da wieder in Polen, das läuft ja schon, die Schlössertour, die ist super. Ne?
Mhm.
Super Locations, schöne Tour, kein Hardcore. Für Leute, die praktisch entspanntes Offroad fahren wollen, jederzeit kann man schwerer fahren, kriegt der Kunde echt ein gutes Produkt. Natürlich war der Jörn da auch schon dabei, der ist da immer auf dem Laufenden und guckt genau, was er seinen Leuten verkauft. Und ich gucke, dass ich es gut mache, dass der hier zufrieden ist.
Sehr schön.
Weil ich dann kann das noch ein bisschen laufen, bei mir geht es ja auch nicht mehr so lange. Ne? Vielleicht kann man da ein paar nachziehen, und dann weitermachen, kann man viel, viel Zeit sparen.
Ja.
Und meine Kontakte, die ich habe nur gute Kontakte, weil ich bin schon oft genug dann da, auch von Polen, schlechter Kontakt, Tunesien genauso. Ne?
Ja.
Große Klappe, kann nichts. Und irgendwann hat man dann mal gute Leute. Ja? Und mit denen wird zusammengearbeitet und fertig.
Wie hast du denn den Salib kennengelernt?
Bei Salim, den habe ich kennengelernt.
Unser Guide, also vielleicht noch mal zur Erläuterung. Wir haben natürlich auch noch einen ortsansässigen Guide mitgenommen. Der fuhr mit seinem Toyota vorneweg, ohne Dachzelt, ohne großes Gepäck.
Ja, der war jetzt ganz wichtig bei der Tour, dass wir uns trennen können, wenn irgendwas ist oder was passiert bei so einer Gruppe. Man braucht ja auch eine Genehmigung, hier zu fahren.
Ja.
Das ist kein Problem. Wir trennen uns dann morgen, weil müssen wir Reparatur machen. Ich fahre dann noch mal eine schöne Runde über die Dekanis. Gut, wenn sich zwei auskennen. Ne? Wir können unabhängig voneinander fahren. Aber wir sind ja früher immer nur wild und ohne Genehmigung gefahren.
Ja.
Alles auf eigene Faust erkundet, oder? Auch zu dem See und so. Das war Harakiri, ne?
Aber wie hast du ihn kennengelernt? Hast du ihn getroffen oder hast du ihn gesucht?
Ich habe den größeren Bruder kennengelernt. Ne? Und da war das ja noch ein kleiner Kerl, der Salim, das war vor 20 Jahren. Der ist dann da rumgefahren. Dann einmal wir brauchen manchmal auch mehr Treibstoff oder gewisse Sachen oder Holz mit dem Pickup. Da ist super, wenn da ein guter Kollege dabei ist. Ne? Und dann noch ein Einheimischer, der kennt sich ja auch super aus hier. Perfekt. Ne? Aber mir gefällt es halt, angenommen, der Salim, der wird jetzt schlecht und kann nicht mehr fahren.
Ja.
Brauche ich keinen Angst haben, weil ich mich genauso gut auskenne.
Okay.
Das ist wichtig, dass man sich auskennt, sonst bin ich abhängig. Ne?
Ja, natürlich.
Sonst sagt der kann hinfahren, wo er will. Und so kann ich sagen, wir fahren noch die Schleife oder wir machen noch die Schleife.
Ja.
Der macht das, was wir sagen im Prinzip. Ne?
Super.
Aber ich bin ein sehr angenehmer Mensch.
Ja, wirklich.
Das ist eine Bereicherung für die Tour, das war ja auch im Raum gestanden. Ja, warum müssen jetzt drei Guide mit? Ne? Einer ist beim Red Rock ist immer einer hinten dabei als technischer Service.
Ja.
Das ist auch super, ne?
Ja.
Klasse. Ich mache jetzt noch die Tourleitung, solange es noch kein anderer macht. Warum dann auch nicht? Das können Sie ja später noch weitermachen. Und wenn ich dann sage, wir brauchen noch einen, dann wird er mitgenommen, wird gut bezahlt für seine Leistung und das muss dann halt fertig.
Richtig. Und wenn der Freddy von Tourleitung spricht, also Leute, man muss ja auch Einreiseformalitäten, die ganzen, wie läuft das auf der Fähre, wie kommt man hier ins Land dann letztendlich rein? Und wir sind ja richtig zügig durch den Zoll geflutscht, sage ich mal so. Ja. Wir wurden zwar von wahrscheinlich 6 verschiedenen Beamten angequatscht und mussten irgendwie unsere Sachen vorzeigen auf diesem Hafengelände, aber am Schluss ging es dann wirklich relativ schnell und schon standen wir mitten in Tunis. Also das gehört ja alles mit dazu, das muss man einfach bedenken. Das ist hier der Service in einer solchen Reise und ich habe es auch schon in anderen Gelegenheiten mal gesagt, ich mag das, dass man sich auf Leute dann auch verlassen kann und nicht ganz allein auf sich gestellt ist oder auf seine 2, 3 Freunde, die man so hat. Klar kann man sich gegenseitig rauswinschen, aber es kann ja mal was Schlimmes passieren und dann ist es richtig klasse, wenn man weiß, man hat hier den Freddy oder man hat den Salib, der auch so dann auch die Landessprache kennt und der weiß, wo das nächste Hospiz ist oder das nächste Hospital ist und so weiter. Also das macht mir auf jeden Fall, ist mir das wert, muss man wirklich sagen. Meiner Frau natürlich genauso. Und deshalb haben wir diese Tour hier gebucht.
Ja, ich will noch eins kurz sagen. Ne? Man muss sich auch ja vorher überlegen, ne? Gut, wenn man jetzt Zeit hat ohne Ende, ne? Dann ist ja das klar, kann man ja am Land da rumfahren, 4 Wochen lang. Aber bei uns sind dann noch viele Leute, die mitfahren, aber auch noch irgendwelche Arbeiten zu Hause. Und die wollen halt einfach in den 2 Wochen, muss sich abnabbern, wollen sie einfach eine klasse Tour haben, wo sie nicht überlegen müssen, fahren wir jetzt da rauf. Oder der eine sagt dann, wir fahren dahin, warum fahren wir nicht dahin? Ja. Die wollen abschalten, das ist ja der Sinn, einfach mal abschalten. Und wenn ich jetzt überlege, so viel Geld spart man da auch nicht. Ne? Das, was man da unnötig rumirrt und dann muss man auch mit dem Guide bezahlen und hin und her oder dann versucht man da und dort. Letztendlich, summa summarum, ist praktisch besser, ihr fahrt bei irgendeinem bekannten Veranstalter mit, ne? Und habt dann eine Führung und das läuft ordnungsgemäß alles ab.
Ja, also, und vor allen Dingen,
kann ich nur empfehlen.
Also, wenn man das privat macht, man verfährt sich hier und das Wasser geht einem aus, dann weiß man, da ist es schon was wert, geführt zu werden. Also deshalb, das passt schon. Freddy, wir müssen zum Schluss kommen. Ich muss sagen, sehr schönes Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht, hat mir auch noch mal ein paar Sachen klarer gemacht. Ich hoffe, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Bedanke mich bei dir. Wünsche uns auch weiterhin eine schöne Tour. Heute geht es wieder schön nochmal hier im Camp. Können wir ja sogar Abendessen
morgen
im Restaurant. Und dann geht es nochmal ans Lagerfeuer und morgen geht es dann weiter.
Genau. Also viel Spaß, Leute. Passt auf euch auf. Und allzeit viel Sand unter den Rädern. Also tschüss.
Vielen Dank, Freddy. Also mach's gut. Kam dir auch. Ne? Vielen Dank.
Ja, alles gut.
So, ihr Sahara-Fans und Expeditionsbegeisterte da draußen, das war's mal wieder für heute. Für mich war es etwas ganz Besonderes, diese Folge mitten in der Wüste aufzunehmen und mit Freddy über sein Leben als professioneller Offroad-Reiseveranstalter zu sprechen. Seine jahrzehntelange Erfahrung, seine pfälzische Gelassenheit und Humor und seine professionelle Vielfältigkeit haben mich wirklich beeindruckt. Was ich besonders bewundernswert finde, ist die Art und Weise, wie Freddy und seine Frau Carmen sich um jeden einzelnen Teilnehmer kümmern und von der Verpflegung bis zur technischen Unterstützung alles mitmachen. Mit seinem Expeditions-LKW ist er bestens ausgerüstet und sein Offroad-Trainingsgelände in Polen zeigt, dass er nicht nur in der Wüste, sondern auch im europäischen Gelände zu Hause ist. Wenn ihr Lust habt, selbst mal eine professionell geführte Sahara-Reise zu erleben, dann schaut euch bei Red Rock Adventures um. Oder meldet euch auch mal direkt bei Freddy. Solche Guides sind nämlich Gold wert, wenn man die Wüste wirklich erleben möchte. Ja, und jetzt möchte ich mich bei euch allen bedanken, die gerne und regelmäßig am Laberfeuer zuhören und meine Beiträge und Stories in Social Media kommentieren und teilen. Denn das ist dann irgendwie mein Applaus, den ich brauche, um weiterzumachen und weitere interessante Gäste für euch ans Mikro zu holen. Ja, und zudem möchte ich denen besonders danken, die auf ihrem Streamingdienst meinen Podcast abonniert und auch mit ein paar Sternen bewertet haben. Wer mehr über mich erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook und gerne auch bei LinkedIn vorbei. Zudem findet ihr bei YouTube eine Roomtour mit unserer Landratte auf dem YouTube-Kanal von 4x4 Passion. Meine Homepage für weitere Infos findet ihr unter www.lendiundleute.com und schreibt mir gerne auf meiner Mailadresse hallo@lendiundleute.com, wenn ihr auch mal bei mir zu Gast sein wollt. Ja, und jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und seid gewiss, dass es mit einem erfahrenen Guide wie Freddy auch mitten in der Sahara immer weitergeht. Egal wie tief und locker der Sand ist. Vielen Dank, dass ihr wieder mit uns am Laberfeuer gesessen habt und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören oder eben allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.